Willkommen zur Kulturwelt. Er ist ein passionierter Rebell, der Intendant des Münchner Volkstheaters und Leiter der Passionsspiele Oberammergau, Christian Stückel, erhält das Bundesverdienstkreuz. Wir sprechen mit ihm. Außerdem geht es um die Pädagogikpionierin Maria Montessori. Über sie kommt ein Film in die Kinos. Und es gibt erneut Ärger bei der Lach und Schieß. Münchens Kabarettinstitution wollte auf die Beine kommen und vermeldet neue Tiefschläge.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf.
Ein Folkduo aus England, das Ehepaar Issy Ferris und Archie Sylvester, kurz Ferris and Sylvester. Dies ist ihr zweites Album. Inspiriert von einem persönlichen Drama, der Frühgeburt ihres Sohnes, die durch eine lebensgefährliche Erkrankung der schwangeren Mutter ausgelöst wurde. The Otherness heißt das Album.
Stranger's bed, I've slept it for a decade and got used to it. Put on unfamiliar clothes, I've worn them every day, but they don't smell like my own. Look in the mirror, deep down the barrel of the gun. I don't know where the hell that face came from. Give me a minute, just give me a minute. Too deep in the thick, baby, here it comes. I speak your language, walk on the inside. I feed your just like vanilla and a kiss like a dream. I've got it down, every last move, it's automatic. I can help but sing to your tune. I can't remember, don't recognize what I've become. I'm buried deep behind all the waves I've sprung. Give me a minute, just give me a minute.
Here it comes, I speak your language.
Regisseur Christian Stückel ist der äußerst erfolgreiche Intendant des Münchner Volkstheaters. Aber bundesweit, oder man kann vielleicht sagen weltweit, bekannt ist er als Leiter und Regisseur der Passionsspiele in Oberammergau. Viermal hat Stückel die alle 10 Jahre stattfindende Passion Christi inszeniert und jedes Mal ein Stück weiter reformiert. Unter anderem für diese Leistung bekommt er morgen das Bundesverdienstkreuz erster Klasse überreicht im Münchner Gärtnerplatztheater. Guten Morgen, Herr Stückel, und Gratulation.
Guten Morgen und danke.
Es gibt ja das Bundesverdienstkreuz in 8 Abstufungen, wusste ich gar nicht. Sie bekommen erste Klasse, das ist ein bisschen mehr als am Bande.
Und wie ist am Bande?
Am Bande ist die einfachste Lösung.
Ja, ist okay, ist völlig okay.
Der Ministerpräsident Markus Söder hat sie ja, soweit ich das erkennen konnte, vorgeschlagen.
Er hat mir einen Brief geschrieben und da stand drin, dass er mich vorgeschlagen hat für das Bundesverdienstkreuz. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es vom Herrn Söder kam.
Mhm. Sie werden ja eben geehrt als Modernisierer des Passionsspiels und als Brückenbauer zwischen Religionen und Kulturen. Sie sind in Oberammergau aufgewachsen. Wann begann das denn eigentlich, dass Sie als Theatermann sozusagen in diesem Sinn handeln wollten? Oder sind Sie da thematisch so reingewachsen?
Ja, das Verrückte war, ich bin eigentlich als kleiner Junge immer am Stammtisch gesessen in meinem älteren Wirtshaus und habe eigentlich wahnsinnig gern meinem Großvater und all diesen alten Passionsspielern zugehört. Und wie ich 13, 14 war, ist da sehr oft um Antisemitismus gegangen. Und da hat man ja ganz stark gemerkt, dass viele Ältere den Umgang damit völlig abgelehnt haben. Und ich habe aber mit 15, 16 dann für mich gesagt, da muss was passieren. Wenn ich das Passionsspiel mal machen werde, werde ich da sofort dran gehen.
Sie haben immer wieder ein bisschen Reform gemacht, also zum Beispiel, dass verheiratete Frauen mitspielen durften. Aber vor allem haben sie eine textliche Neufassung dann eben entwickelt.
Ja, erst einmal gab es zwei Punkte. Auf der einen Seite die Gestalt Jesus. Mein Vorgänger Deisenberger, der Texter, der hat sich ganz stark am Johannesevangelium angehängt. Da wirkt Jesus arrogant und man kommt eigentlich mit der Gestalt nicht weiter. Für mich war es dann wirklich klar zu machen, wo kommt dieser Jesus her, was will dieser Jesus? Und in die Richtung habe ich sehr stark gearbeitet. Auf der anderen Seite hat sich im Text sehr viel Antisemitismus eingeschlichen. Man hat seit über 2000 Jahren den Juden den Gottesmord vorgeworfen und es war wirklich eben ganz ablehnende Textstellen drin, die also ganz klar eine Schuldverschiebung auf die Juden gemacht haben als Volksgruppe, als gesamte Religionsgruppe. Man hat es auch in den Bühnenbildern festmachen können. Im Bühnenbild war zum Beispiel immer, stand im Ratssaal, dort wo Jesus zum Tode verurteilt war, stand die Menora als klares Zeichen der Juden. Ich habe das dort rausgenommen und habe es dort hingesetzt, wo ich denke, dass auch Judentum stattfand, nämlich auf den Abendmahlstisch, dort wo Jesus mit seinen Aposteln sitzt. Es war aber auch in den Kostümen, Judas war über Jahrhunderte in Gelb gekleidet, die Farbe, mit der man Juden seit Jahrhunderten stigmatisiert hat. Also es hing überall drin und da habe ich mich damit auseinandergesetzt und dann Veränderungen gemacht.
Sie haben dafür ja schon einige Preise auch erhalten, also für diese Annäherung eben zwischen der christlichen und der jüdischen Tradition, also die Buber-Rosenzweig-Medaille zum Beispiel oder den Abraham-Geiger-Preis. Aber ich könnte mir vorstellen, es war ja nicht einfach, diese Passionsspiele zu reformieren. Also nicht nur, dass vielleicht bayerische Traditionalisten Einwände hatten, ich glaube auch jüdische Organisationen, von denen gab es durchaus auch zunächst mal Widerstände.
Von jüdischen Organisationen gab es am Anfang keine Widerstände. Die jüdischen Organisationen sind eigentlich 3, 4 Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder zurückgewiesen worden mit ihren Forderungen. Obama hat gesagt, wir sind nicht antisemitisch und deswegen war da auf der jüdischen Seite oftmals große Verärgerung. Ich glaube, in dem Augenblick, wo wir dann dazu kamen, 1990, wir waren vielleicht auch die erste Generation, die offen mit dem Thema umgehen konnte, hat sich das stark verändert und wir sind immer mehr zusammengewachsen. Die stärksten Gegner des Passionsspiels waren das American Jewish Committee und die Anti-Defamation League in Amerika. Und beim letzten Passionsspiel 22 habe ich den Jesias Award gekriegt. Das ist also eine Auszeichnung der American Jewish Committee, dass ich da wirklich viel gemacht habe. Und von daher haben wir uns da sehr stark aufeinander zubewegt. Bei den Traditionalisten im Ort, das Verrückte ist, es gab so einzelne Schwierigkeiten. Ich habe zum Beispiel irgendwann gesagt, Jesus vertreibt die Händler aus dem Tempel, aber aus einem Grund, er will beten. Er will, dass man im Tempel betet und nicht Waren verkauft. Und dann habe ich gesagt, was betet er denn? Und dann haben wir angefangen, mit Markus Zwinkmann, meinem Komponisten, das Schema Israel zu vertonen. Und
Also das ist ein
dass wir
jüdisches
jetzt,
Lied, ne?
ja, das ist das Hochgebet der Juden, also sowas wie bei uns das Glaubensbekenntnis. Und das war halt in Hebräisch und da gab es am Anfang einen Mordswiderstand und mittlerweile ist es aber fast zum Lieblingslied der Obama geworden. Und trotzdem ist man auch nach 30 Jahren, wie es dann um die Corona-Geschichten gegangen sind, überrascht, wie schnell der Antisemitismus wieder hochkommt.
Also der Antisemitismus kommt ja jetzt auch wieder so stark hoch nach dem Angriff der Hamas auf Israel und eben den Gazakrieg. Und auch es gibt ja wirklich regelrechte Verwerfungen in der Kulturszene. Teile der intellektuellen Linken ignorieren ja den Angriff der Hamas ganz stark. Also sprechen nur von einem Genozid in Gaza. Sie beziehen sehr klar Stellung. Es wird am 16. März einen Abend geben im Münchner Volkstheater, wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt. Also es ist eine Performance und Gespräch über die Folgen des 7. Oktober.
Ja. Sabir Heller, eine Regisseurin, die bei uns am Haus arbeitet, die aus Israel kommt, die hat einen Abend erarbeitet mit einem Text, der von einer Israelin geschrieben wurde. Und der setzt sie natürlich wirklich mit beidem auseinander. Der sagt immer wieder, denkt an die Mütter auf der einen Seite, denkt auf die Mütter auf der anderen Seite, versucht euren Humanismus in dem Ganzen zu halten, versucht ganz klar, euch nicht unbedingt auf eine Seite zu stellen und dann zu sagen, wer macht jetzt hier die größten Fehler. Es ist von außen, ist das sowieso sehr Arrogantes zu machen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was am 7. Oktober passiert ist, ist schrecklich. Und die Reaktionen sind auch nicht immer wunderbar. Also da muss man Kritik üben, aber nicht grundsätzlich mit antisemitischen Parolen, sondern man kann sagen, Netanyahu geht da zu weit. Aber man muss immer bedenken dabei, die Hamas ist am 7. Oktober sehr weit gegangen und deswegen ist es ein schwieriger Punkt.
Man muss ja auch sagen, dass Ihre ganze Theaterarbeit der Idee der Toleranz ja verpflichtet ist und dass es Ihnen ja weit mehr geht, als nur ein Brückenbauer zwischen christlicher und jüdischer Religion zu sein. Sie beziehen die muslimische Welt ja durchaus genauso mit ein.
Absolut. In Oberammergau war es ja mir ein ganz großes Anliegen zu sagen, es gibt viele Muslime, die in Oberammergau wohnen, die in Oberammergau leben, die sind Teil unserer Gesellschaft, die gehören dazu, die müssen mitmachen. Wir haben auf der Bühne auch in Hauptrollen junge Muslime gehabt, die da mitgespielt haben. Ich habe immer versucht, mich nicht auf eine Seite zu stellen, sondern zu sagen, also Offenheit zu predigen, allen Seiten gegenüber, Klarheit zu haben in dem, was man tut. Wir müssen auf der anderen Seite aber aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig immer in zwei Lager. Man hat da irgendwie so das Gefühl, dass im Augenblick jeder ein Recht behalten will mit seiner Haltung und dann ist man entweder für die Palästinenser oder für die Juden und sieht irgendwie gar nichts mehr dazwischen. Und das Theater kann einen Raum bilden, wo man diskutieren kann, wo man unterschiedliche Meinungen haben darf, wo man die Sachen bereden muss und nicht immer nur Recht haben will.
Also Theater ist ja eigentlich auch der klassische Raum für Differenziertheit. Bald ist ja das Radikal-Jung-Festival wieder im Münchner Volkstheater. Wie macht man da das Programm? Also wie nutzt eine junge Generation das Theater? Welche Stücke braucht sie?
Das ist schon verrückt, mit was sich das Theater auseinandersetzt. Man schaut eher auf die junge Generation, wo sind die Themen? Und man merkt, dass da sehr viel Verwirrung da ist im Augenblick, dass wir nach unseren Körpern suchen, dass wir nach unseren Geschlechtern suchen. Wir suchen überall und ich glaube, diese Suche wird im Theater gerade sehr sichtbar. Also ich glaube, ich kann nicht antworten, sondern eher die Suche danach, was wir sind, wo wir sind, wo wir hinwollen, was wir machen. Also ich glaube, wir werden nicht sicherer, sondern eher unsicher. Aber die Leute kommen, die Leute kommen und ich glaube, so das Gefühl, sie lechzen nach Theater.
Kommen eigentlich viele Politiker in Ihre Aufführungen?
Nein.
Naja, ich frage ja nur, weil ich meine, Sie kriegen jetzt das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Politiker schlagen Sie vor. Man sagt, dass Sie Brückenbauer sind zwischen Religionen und Kulturen und so. Und ich denke mir, man kann derzeit von sehr wenigen Politikern behaupten, dass sie gerade Brückenbauer sind und sich ihrer Verantwortlichkeit darüber vielleicht bewusst sind.
Ich bin manchmal wirklich völlig überrascht und auch manchmal erbost, weil ich mir einfach denke, man kriegt dann vorgebetet, dass keine Partei mit der AfD koalieren wird. Aber wenn ich dann auf das, was sie gerade machen, schaue, dann hetzt man gegeneinander innerhalb der Politik. Der Umgang mit Flüchtlingen, der wird in keiner Partei besser. Da gehen sie alle mittlerweile dem Programm der AfD nach. Also man ist manchmal wirklich gerade entsetzt über das, was passiert. Ich möchte nicht wissen, was im Herbst passiert. Sollte Trump an die Regierung kommen, ich hoffe, dass die Europawahl irgendwie richtig rausgeht, dass sich im Osten nicht die AfD da durchsetzt. Aber mir macht die ganze politische Situation gerade im Augenblick sehr traurig und man hat also eine Riesenfragezeichen, wo geht das eigentlich alles hin?
Um nochmal den Bogen zum Anfang zu schließen, zu den Passionsspielen, man hat sie ja oft den frommen Rebell genannt. Wir haben vorhin über ihren Brückenbau gesprochen. Ich dachte mir manchmal, ob sie vielleicht einfach Lessing praktizieren, also mehr Nathan der Weise sind, um noch mehr sich zu öffnen.
Ich habe ganz schnell gemerkt, dass es Sätze, die wir in der katholischen Kirche benutzen, wir der allein selig machende Glaube oder dass wir glauben, wir haben die Wahrheit, dass die nicht stimmt. Und in dem Sinn setze ich mich schon mehr mit Lessing auseinander und setze mich neben Lessing ein bisschen und sage ganz klar, niemand kann behaupten, er hat die Wahrheit fressen, niemand kann sagen, er hat den wahren Glauben. Wir können versuchen, uns zu verstehen, wir müssen uns akzeptieren, wir müssen nicht alles verstehen, was der andere glaubt, aber wir müssen uns auseinandersetzen und keiner kann behaupten, er hat die Wahrheit. Wir sind eigentlich alles Gottsucher, wir suchen alle danach. Manche verlieren dabei bei der Suche auch, manche gewinnen ihn, aber gesehen hat ihn noch keiner.
Morgen um 14 Uhr erhält der Theaterintendant und Regisseur Christian Stückel das Bundesverdienstkreuz erster Klasse im Münchner Gärtnerplatztheater. Herr Stückel, ich wünsche Ihnen viel Freude dabei und weiterhin alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und es werden noch einige andere bayerische Persönlichkeiten aus der Kultur mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Unter anderem der Filmemacher Daniel Harrich und die Journalistin Sibylle Kraft, die die Initiatorin des Erinnerungsortes Badehaus in Wolfratshausen ist. It's gonna rain, rain down on you. Mit ein wenig Retro-Sound, Unterstützung einer Bandmaschine aus den 60ern, das Album The Otherness des englischen Duos Ferris and Sylvester. 8.46 Uhr ist es. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Mancher Erziehungswahn hält sich zäh. Johanna Haras Ratgeber Die deutsche Mutter und ihr Kind, der auf ein nationalsozialistisch geprägtes Bild vom Menschen zielte, spukte noch weit über die Nazi- und Nachkriegszeit hinaus in den Köpfen. Wohingegen die von der italienischen Ärztin Maria Montessori Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte Pädagogik noch immer experimentell scheint. Sie folgt dem Grundgedanken individueller Entfaltung und einer Grundaufforderung aus Sicht des Kindes: Hilf mir, es selbst zu tun. Aus welchen gesellschaftlichen Bedingungen heraus sich solch Pioniergeist entwickeln konnte, das erzählt der Film Maria Montessori. Julie Metzdorf hat ihn gesehen.
Das erste Bild zeigt eine Mutter. Sie trägt und herzt und küsst ihr Kind. Doch dann lässt diese sichtlich lebende Mutter ihr Kind in dem pittoresken Landhaus zurück. Der Gram steht ihr ins Gesicht geschrieben. Es ist Maria Montessori selbst. Und man ahnt schon, ein Montessori-Film, der ausgerechnet diese Szene an den Anfang stellt, wird vermutlich kein langweiliges Biopic. Cut. Ein Varieté-Abend in Paris. Die Kamera folgt der Tänzerin und Cocotte Lily, die sich vor Verehrern kaum retten kann. Da klingelt es eines Tages am Hoftor. Diesmal wird ein Kind gebracht. Ein 9-jähriges Mädchen, das Schwierigkeiten hat, allein aus der Kutsche auszusteigen. Schnell wirft man der Kleinen ein Tuch über den Kopf. Das Kind sei zurückgeblieben, erfahren wir. Niemand soll davon wissen. Eben noch stand Lilly lasziv tanzend auf der Bühne. Jetzt ist sie plötzlich eine Frau voller Scham. Denn Kinder, die einer vermeintlichen Norm nicht entsprachen, galten in jenen Jahren als Frucht der Sünde. Niemand würde je wieder Kontakt zu ihr haben wollen. Also bringt Lilly ihre Tochter nach Rom. Dort will sie sie in ein Heim für Schwachsinnige geben. An diesem heilpädagogischen Institut hat Maria Montessori die Grundlagen ihrer Pädagogik entwickelt. Es waren Kinder mit besonderen Bedürfnissen, von denen sie lernte. Die Sprache der Zeit und damit des Films ist gnadenlos. Von gut erzogenen Affen ist da die Rede. Maria kontert mit der Logik der alten Herren: Wenn ich als Frau Ärztin werden konnte, gibt es bestimmt auch Hoffnung für diese kleinen Idioten.
Ah, noi saremo qui per esaminare le sue scimmie molto ben educate, signorina Montessori.
Se sono diventata medico io pur essendo una donna, ci sarà anche speranza per questi piccoli idioti.
Lilly bringt ihre Tochter, ihr Name ist Tina, nun Tag für Tag in dieses Institut. und kann zuschauen, wie sie rechnen und lesen lernt, weil sie endlich bekommt, was ihr so lange verwehrt blieb. Zuwendung und Pflege und ein anregendes Umfeld zum Lernen. Und auch Lilly lernt. Ganz langsam nähert sie sich der ihr fremden Tochter an. Die französische Regisseurin Léa Tadorov hat mit Maria Montessori einen Film über zwei Frauen gemacht. Zwei Mütter, die im Lauf des Films zu Komplizinnen werden. Auch Lilly hat ihr Baby einst geliebt, doch dann, als das Kind nie weint, sich zu wenig bewegt, nicht zur rechten Zeit sitzen lernt und nicht so schön anzuschauen ist, lässt der Vater die Ehe annullieren und verlässt Frau und Kind. Immer tiefer taucht der Zuschauer in die Zwänge der Zeit ein, in die wirtschaftliche und existenzielle Not der Frauen, in ihre Abhängigkeit von Vätern und Ehemännern.
Le donne devono liberarsi dall'apatia, devono uscire dall'ombra dell'ignoranza, devono assumere la scienza per potersi emancipare.
Maria Montessori predigt Mutterschaft als Kernzelle der Gesellschaft, die Anerkennung bekommen muss. In Vorlesungen an der Universität ruft sie die modernen Frauen gleichzeitig dazu auf, ihre Heimstätten zu verlassen, zu lernen und sich den Wissenschaften zuzuwenden. Doch nicht alles, was die Pädagogin öffentlich predigt, lebt sie auch. Maria und ihr Kollege Giuseppe Montesano haben einen unehelichen Sohn. Giuseppe liebt sie, aber Maria will unter keinen Umständen heiraten. Ehe heißt für sie Knechtschaft und Sklaverei. Sie will niemandes Eigentum werden, will ihr Schicksal nicht in die Hände eines so unsicheren Gefühls wie die Liebe legen. Ein Ehemann könnte ihr das Arbeiten jederzeit verbieten. Doch ihre Arbeit ist ihr wichtig. Sie ahnt, welche Bedeutung ihre Methoden für die Erziehung kommender Generationen und die Entwicklung der Gesellschaft haben könnten. Ganz bewusst hat Léa Tadorov eben keinen Film über diese pädagogischen Methoden gemacht, von denen wird wie nebenbei erzählt. Maria Montessori ist vielmehr ein Film über die Situation von Frauen und Müttern um 1900. Es ist ein Film voll schöner Bilder, doch unter der Oberfläche brodeln existenzielle Fragen um Mutterschaft und Freiheit, um gesellschaftliches Ansehen und wirtschaftliche Abhängigkeit. Fragen, die heute offen diskutiert werden, aber längst nicht gelöst sind. Ein starker Film, der kluge Akzente setzt und ganz ohne Schönfärberei der Biografie der Protagonistin auskommt. Das hat Maria Montessori auch gar nicht nötig.
Maria Montessori ab morgen im Kino.
Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
Wäre es nicht so traurig, müsste man sagen, es klingt wie eine parodistische Kabarettnummer. Die Lach- und Schießgesellschaft, ehrwürdige Kabarettinstitution in München-Schwabing, hat mal wieder einen Geschäftsführer verloren. Das häuft sich in letzter Zeit. Gerade noch standen nach der Insolvenz die Zeichen auf Neuanfang. Es formierte sich eine neue Betreibergesellschaft. Und der von Sami Drechsel einst gegründete Laden, wie der schlauchartige Raum in der Heimhauser Straße liebevoll genannt wird, wird umgebaut. Mit diesem Rückenwind war das Ensemble der Lach und Schieß neu gestartet. Wenn auch wegen des Umbaus im Exil im Silbersaal des Deutschen Theaters. Nun aber sickerte durch, was erst in ein paar Wochen hätte publik werden sollen. Christian Schulz, Geschäftsführer und Gesicht des Neustarts, scheidet zum Monatsende aus. Was bedeutet das? Mein Kollege Christoph Leibold ist im Studio. Guten Morgen, Christoph.
Morgen, Barbara.
Es waren ja bewegte Zeiten für die Lach und Schieß. Noch vor einem halben Jahr dachte man, es wäre das Wirkliche aus. Dann ging es wieder aufwärts. Jetzt schon wieder ein Rückzug. Also ist es jetzt das aus oder also wie kam es überhaupt dazu?
Also wenn ich hoffe, dass es aus ist, es wird sich zeigen müssen, wie schlimm das letztendlich sich auswirkt. Christian Schulz war ja nicht nur Geschäftsführer, sondern auch einer der Gesellschafter. Den Posten hat er schon vor ein paar Wochen aufgegeben. Aber vor allem war auch der Booker, also derjenige, der das Programm gemacht hat, die Künstler gebucht hat, mit anderen Worten derjenige, der sowohl dafür gesorgt hat, dass andere Kabarettistinnen und Kabarettisten unter dem Dach der Lach und Schieß spielen, als auch derjenige, der das Lach und Schieß Ensemble an andere Spielstätten vermittelt hat, um über diese Gastspieltätigkeit noch Einnahmen zu generieren, weil Geld war eben wenig da, weshalb Schulz eigenem Bekunden nach den Job ehrenamtlich gemacht hat. Und er hat schon vor Monaten angekündigt, hey Leute, das geht nicht ewig so weiter, irgendwann muss ich auch mal wieder Geld verdienen. Da ist offenbar zu wenig passiert. Jetzt steigt er deshalb Ende März aus. Die Frage ist, findet sich ein Nachfolger, eine Nachfolgerin für ihn? Denn Schulz war einer, der war vor seinem Engagement für die Lach und Schieß in verschiedenen Jobs in der Kabarettszene unterwegs, gut vernetzt, der kannte sich aus. Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude, auch einer der prominenten Mitgesellschafter der Lach und Schieß, der macht zwar selber Kabarett, aber der hat ja nichts mit dem operativen Geschäft zu tun oder die Orga, das ist nicht sein Ding. Ebenso wenig wie für Ulrich Spandau, das seine Sache ist, der ist auch Geschäftsführer, das ist sozusagen der Finanzminister. Das ist übrigens nicht ohne Ironie, dass der Mann zuletzt für eine Beratungsfirma tätig war, die mit Disaster Recovery zu tun hatte. Also ich denke mal Katastrophenmanagement, also es klingt so, als hätte der Fähigkeiten, die er auch für die Lach und Schieß brauchen kann. Jedenfalls die Lach und Schieß steht jetzt ohne Christian Schulz eigentlich erstmal auch ohne künstlerische Leitung und Kompetenz da.
Jetzt hast du gerade von anderen Kabarettisten gesprochen, die eben unter dem Dach der Lach und Schieß spielen sollen. Aber momentan existiert ja diese Spielstätte gar nicht wegen des Umbaus. Also wann soll der Laden überhaupt wieder aufgesperrt werden?
Das ist so eine weitere Unsicherheit. Ursprünglich war mal von Mai die Rede, aber der Laden wird eben umgebaut und wir wissen alle, sowas kann einfach länger dauern. Es soll ja jetzt als Gaststätte den ganzen Tag dann geöffnet werden. Also man hat zum Beispiel die verrammelten Fenster jetzt wieder freigelegt. Sowas verzögert sich, man hofft, Herbst könnte es weitergehen, sicher will sich da keiner festlegen. Was erschwerend hinzukommt, die neue Lach und Schieß, die wollte ja sich aufs Kabarett konzentrieren, raus aus der Gastro, das von der Backe haben. Das ist einerseits gelungen, es gibt einen Gastronomen, der den Laden weiterführt. Das bedeutet aber auch, die Lach und Schieß ist jetzt darauf angewiesen, dass der Gastronom sie dann auch regelmäßig reinlässt für Veranstaltungen. Es gibt eine Zusage für 4 Spieltermine die Woche, aber heute gibt es ein Treffen von Ulrich Spandau von der Lach und Schieß mit dem Gastronomen, um zum Beispiel auszuloten, ja, können wir abends mal auch vielleicht die Restauranttische dann rausräumen, weil wenn wir Reihenbestuhlung machen, passt mehr Publikum rein, gibt mehr Einnahmen und Geld braucht es ja, das ist ja dringend nötig, denn hätte man genug Geld, dann hätte jetzt Christian Schulz nicht ehrenamtlich arbeiten müssen und jetzt die Segel gestrichen.
Und was sind jetzt die nächsten Schritte oder ist das das aus?
Das hoffe ich, wie gesagt, nicht. Ein Programmmacher muss her oder eine Programmmacherin natürlich. Christian Ude sagt, man sei schon fündig geworden und werde noch im März einen Namen bekannt geben. Mit Ulrich Spandau am Telefon klang das ein bisschen verhaltener. Der spricht von erfolgsversprechenden Gesprächen, aber unterschriftsreif sei da noch nichts. Ich muss mir immer so ein bisschen Lachen verkneifen, wenn ich mit Ude rede in der Sache. Einer seiner Lieblingssprüche ist, man soll nicht gackern, bevor man ein Ei gelegt hat. Das führt er dann gerne als Grund dafür an, wenn er jetzt keinen Namen nennen will oder konkrete Zahlen sagen. Aber ohne Namen zu nennen, weckt er dann doch gern den Eindruck, das Ei sei schon gelegt. Sprich, die Zukunft der Lach und Schieß in trockenen Tüchern. Er ist ja auch Vorsitzender des Fördervereins, die Ladenhüter. Ein Verein, der die Lach und Schieß finanziell voranbringen soll. Da klingt es bei Ude auch immer so, wenn er davon erzählt, ja, die Rettung ist ganz nah. Wenn man dann so konkret nach Mitgliederzahlen des Vereins fragt, ist das eher überschaubar, so circa 50 Menschen. Ich will jetzt hier nicht die Cassandra spielen, die sagt, das wird nichts mehr mit der Lach und Schieß. Aber so dieser Brustton der Überzeugung, mit dem mir Ude gestern am Telefon gesagt hat, die Lach und Schieß lebt, wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Okay, sieht aus, als balancierte man noch ein bisschen auf rohen Eiern.
Ja, genau.
Die Zukunft der Lach und Schieß ist wieder ungewiss. Das zumindest ist gewiss nach dem baldigen Weggang des derzeitigen Geschäftsführers Christian Schulz. Vielen Dank, Christoph Leibold, für die Information.
Bitteschön.